Ja, wer von euch hat sich schon einmal mit dem Buch Jona beschäftigt? Und damit meine ich jetzt ein bisschen mehr als wie kinderstundenmäßig mit dem Fisch, sondern sich wirklich einmal richtig mit dem Buch Jona beschäftigt. Niemand, aber ihr wisst schon, was in Jona drinsteht. Weil sonst wird es noch schwieriger, weil es gibt ein Gegengewicht zum Buch Jona, ein Bibelbuch, das noch unbekannter ist wie das Buch Jona. Aber wir hatten das bei uns im Hauskreis und dieses Buch hat mich ja so beschäftigt und irgendwie seitdem nicht mehr losgelassen. Und deswegen möchte ich versuchen, euch heute ein bisschen mit reinzunehmen in ein unbekanntes, auch nicht ganz einfach zu verstehen, das Bibelbuch, das vielleicht oft so im Windschatten liegt und das doch, und das ist mein Gebet, dass ich euch das aufzeigen darf mit des Herrn Hilfe, das doch eine großartige Botschaft hat. Und das vielleicht einfach auch als Anregung dienen darf, auch an solche Bücher einmal ranzugehen und ja wirklich zu sehen, wie wunderbar das Wort Gottes ist, wie weise Gott das gestaltet hat, dass auch in so scheinbar zunächst schwierigen Büchern, die wenig mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben, wie wir aber auch da den Herrn Jesus und das Evangelium finden dürfen. Und zwar soll es heute um den Propheten Nahum gehen. Wer von euch hat sich schon mal mit dem Propheten Nahum beschäftigt oder dieses Buch bewusst mehr als einmal gelesen? Okay. Wer von euch hat zu Hause eine Spruchkarte, wo ein Bibelvers aus dem Propheten Nahum drauf ist? Wahrscheinlich auch niemand, weil wir werden sehen, das Buch Nahum eignet sich nicht unbedingt um Kalenderspruchkarten, die man an die Wand hängen kann oder auf den Tisch stellen kann, anzufertigen. Aber um euch ein bisschen mit reinzunehmen, wollen wir jetzt einen größeren Abschnitt miteinander lesen. Ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen, Nahum Kapitel 1. Ich möchte mit euch lesen das ganze erste Kapitel, die ersten drei Verse von Kapitel 2 und dann von Kapitel 3 die Verse 1 bis 10 und noch die drei letzten Verse 17 bis 19. Beginnen wir mit Nahum 1, Vers 1. Ausspruch über Ninive. Das Buch des Gesichtes Nahums des Elko-Schitters. Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Der Herr im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und legt es trocken und alle Flüsse lässt er versiegen. Bassan und Karmel verwelken und es verwelkt die Blüte des Libanon. Vor ihm erheben die Berge und zerfließen die Hügel und vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann von seinem Grimm bestehen? Und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, und die Felsen werden von ihm zerrissen. Der Herr ist gütig, er ist eine Festung am Tag der Drangsal, und er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und mit einer überschwemmenden Flut wird er ihre Städte völlig zerstören und Finsternis seine Feinde verfolgen. Was ersinnt ihr gegen den Herrn? Er wird völlig zerstören, die Drangsal wird auch nicht sich zweimal erheben. Denn während sie auch wie Dornen verflochten und von ihrem edlen Wein berauscht, sie sollen völlig verzehrt werden wie dürre Stoppeln. Von dir ist ausgegangen der böses Ersahn gegen den Herrn, ein nichtswürdiger Ratgeber. So spricht der Herr, wenn sie auch unversehrt und noch so zahlreich sind, sie sollen doch weggemäht werden und er wird dahin sein. Und habe ich dich auch niedergebeugt, ich werde dich nicht mehr niederbeugen, sondern ich werde nun sein Joch von dir zerbrechen und seine Fesseln zerreißen. Und über dich hat der Herr geboten, dass von deinem Namen nicht mehr gesät werden soll. Aus dem Haus deines Gottes werde ich das geschnitzte und das gegossene Bild ausrotten. Ich werde dir ein Grab machen, denn verächtlich bist du. Siehe, auf den Bergen die Füße dessen, der gute Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde, denn der Nichtswürdige wird fortan nicht mehr durch dich ziehen. Er ist ganz ausgerottet. Der Zerschmetterer zieht gegen dich herauf. Bewahre die Festung, überwache den Weg, stärke deine Lenden, befestige sehr deine Kraft. Denn der Herr stellt die Herrlichkeit Jakobs wie die Herrlichkeit Israels wieder her. Den Plünderer haben sie geraubt oder haben sie geplündert und haben ihre Reben zerstört. Und dann noch aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf, Peitschenknall und Getöse, das Rädergeräusch und jagende Pferde und aufspringende Wagen, heran springende Reiter und flammendes Schwert und blitzender Speer und Mengen Erschlagener und Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man fällt über ihre Leichen wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkundigen, die Nationen mit ihrer Hurereien und Familien mit ihrer Magie verkaufte. Sieh, ich will an dich, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde deine Säume aufdecken, über dein Angesicht und die Nationen deine Blöße sehen lassen und die Königreiche deine Schande. Und ich werde Unrat auf dich werfen und dich verächtlich machen und dich zur Schau stellen. Und es wird geschehen, jeder, der dich sieht, wird von dir fliehen und sprechen, Ninive ist verwüstet. Wer wird ihr Beileid bezeigen? Woher soll ich dir Tröster suchen? Bist du vorzüglicher als Noamon, die an den Strömen wohnte, Wasser rings um sie her? Das Meer war ihr Bollwerk, aus Meer bestand ihre Mauer. Äthiopien war ihre Stärke und Ägypten in zahlloser Menge, Put und Libyen waren zu ihrer Hilfe. Auch sie ist in die Verbannung, in die Gefangenschaft gezogen. Auch ihre Kinder wurden zerschmettert an allen Straßenecken und über ihre Vornehmen warf man das Los und alle ihre Großen wurden mit Ketten gefesselt. Soweit und dann noch die Verse 17 bis 19. Deine Auserlesenen sind wie die Heuschrecken und deine Kriegsobersten wie Heuschreckenschwärme, die sich an den Zäunen lagern am Tag des Frostes. Geht die Sonne auf, so entfliehen sie und man weiß ihre Städte nicht. Wo sind sie? Deine Hirten schlafen, König von Assyrien, deine Edlen liegen da, dein Volk ist auf den Bergen zerstreut und niemand sammelt es. Keine Linderung für deine Wunde, dein Schlag ist tödlich. Alle, die die Nachricht von dir hören, klatschen über dich in die Hände, denn über wen ist nicht deine Bosheit beständig ergangen? Ja, und die große Frage ist, was macht man mit so einem Text, wenn ihr in eurer stillen Zeit, in eurer regelmäßigen Bibellese an einen solchen Text kommt? Versuchen wir uns dem Ganzen mal langsam anzunähern. Jürgen, kannst du die zweite Folie, oder soll? Zunächst einmal, warte, ist alles zu weit. Ja, eins zu weit. Genau. Wir finden im ersten Vers den Schreiber, den Propheten. Es heißt Ausspruch über Ninive. Da wird uns das Thema genannt. Es geht offensichtlich um die Stadt Ninive, jene Stadt, zu der der Prophet Jona gesandt war. und sich aber geweigert hat, ihnen zu verkündigen, weil er wusste, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Und dann heißt es, das Buch des Gesichtes Nahums des Elkio Schitters. Nahum ist die hebräische Kurzform von Nehemia. Und es leitet sich von einem Wort ab, das heißt trösten. Und tatsächlich kommt es einmal vor in Vers 7 von Kapitel 3. Da haben wir gelesen, da wird eine Frage gestellt und es wird geschehen, jeder, der dich sieht, wird vor dir fliehen und sprechen, Ninive ist verwüstet, wer wird ihr Beileid zeigen, woher soll ich dir Tröster suchen? Und da könnte man auch sagen, woher soll ich dir einen Nahum suchen? Was interessant ist, es wird in der Bibel, in der ganzen Bibel finden wir sonst nichts über diesen Propheten. Wir wissen nicht, welcher Beruf, zum Beispiel wie der Prophet Amos. Wir wissen nichts über seine Berufung, wie ist er überhaupt Prophet geworden, wie kam er dazu überhaupt, dass Gott ihn benutzt hat, dass Gott ihm diese Vision über die Stadt Ninive gegeben hat, wie zum Beispiel bei Jesaja. Wir wissen nichts davon, ob er Familie hatte, ob er Kinder hatte, was ja bei verschiedenen Propheten, unter anderem auch Jesaja, Hosea, uns berichtet wird. Wir wissen gar nichts sonst. Und auch was hier steht, dass er genannt wird, dass ein Elko Schitter ist, auch das finden wir nirgends sonst in der Bibel und man kann es auch heute nicht mehr erklären, was die Bedeutung davon ist, wo dieser Ort ist, wo er war. Das heißt, oder die Schlussfolgerung ist, dass offensichtlich, wenn wir sonst keine weiteren Informationen über den Propheten haben, dass aber der Name Nahums uns etwas aussagt über den Charakter dieses Buches. Dieses Buch will Trost bringen. Und wenn wir jetzt das anschauen, was wir gelesen haben, dann ist die erste Frage, Trost? Trost? Wo von Leichen, wo von Verwüstung, wo von Gericht, wo von Zorn, von Rache, Vergeltung die Rede ist? Aber wir haben eine neutestamentliche Entsprechung. Wir haben auch ein neutestamentliches Buch, das überwiegend über Gericht redet und trotzdem ein Trostbuch für die Gläubigen sein soll. Denkt an das Buch der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung wurde ja gegeben, so lesen wir in Offenbarung 1, weil Gott seinen Knechten zeigen wollte, was bald geschehen muss. Und aus dem, was bald geschehen wird, nehme ich die Gerichte über die Welt, über das Böse in dieser Welt, die Gerichte über die Reiche der Welt, die Gerichte über den Antichristen, den Herrscher und über den Feind Gottes und des Volkes Gottes, über Satan. Daraus ergibt sich offensichtlich der Trost für Gottes Volk, der Trost für jeden Gläubigen. Dass nämlich alles, was dem Volk Gottes in Feindschaft gegenübersteht, alles, was Gott in Feindschaft gegenübersteht, dass das am Ende gerichtet wird. Und im Buch der Offenbarung, dass am Ende das Lamm triumphieren wird. Nächste Folie. Wie ist das Buch Nahum zeitlich einzuordnen? Auch da finden wir keine großen Angaben dazu. Wir finden aber zwei Säulen, zwei zeitliche Angaben, an denen wir es festmachen können. Und zwar haben wir gelesen, Kapitel 3, in Vers 8, diese Eroberung dieser Stadt Noam oder Theben, das heutige Luxor in Südägypten. Und diese Stadt wurde durch die Assyrer im Jahr 1663 vor Christus erobert. Und das Zweite, was wir wissen aus der Geschichte, ist die Eroberung und Zerstörung der Stadt Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, das war 612 vor Christus durch die Babylonier. Und Nehemia bezieht sich auf dieses Beispiel, die Eroberung dieser Stadt Noamon, der Wohnort des Gottes Amon. Und er sagt, das ist bereits schon geschehen. Er stellt das den Assyrern als Beispiel, als Warnung vor, eine Stadt, die im Altertum als uneinnehmbar galt, auch die würde eingenommen. Warum sollte Gott dann das als uneinnehmbar geltende Ninive nicht auch in seinem Gericht, in seinem Zorn zerstören? Und so muss das Buch des Propheten Nahum zwischen 663 vor Christus und 612 vor Christus geschrieben worden sein. Das heißt, es war ein Zeitabschnitt, wo Ninive und das Assyrerreich war ein großes Weltreich damals und Ninive war seine Hauptstadt und die befand sich zu dem Zeitpunkt, wo der Prophet Nahum prophezeit hat, sozusagen in seiner letzten großen Blüte. Das wäre also vergleichbar, wie wenn heute ein Prophet eine Prophezeiung über die Zerstörung Washingtons oder Pekings oder Moskaus halten würde. Und was noch interessant ist, damit hat Nahum 100 Jahre später prophezeit, circa 100 Jahre später prophezeit, als wie der Prophet Jonah. Und ihr denkt, soweit kennt ihr die Geschichte Jonas. Jonah kam dann nach viel Widerstand, den Gott überwunden hat, ging dann der Prophet Jonah nach Ninive, verkündigte dort eine Predigt, die nur aus 5 Worten bestand, und die ganze Stadt Ninive hat Buße getan. Und Gott hat die Stadt von seinem Gericht, von verdienten Gericht verschont. Und das hat wiederum den Zorn und den Ärger des Propheten Jonah hervorgerufen. Aber das Interessante ist, 100 Jahre später war davon offensichtlich nichts mehr übrig. Jetzt war Ninive gerichtsreif. Schauen wir uns den ersten Abschnitt an, die Verse 2 bis 8, denn das ist gleichsam auch der Schlüssel. Du kannst lassen, das ist sozusagen auch der Schlüssel für das Buch Nahum. Und was passiert in diesem Abschnitt? Als allererstes, es wird der Richter vorgestellt. Und auch hier wiederum die Frage, kommt euch das bekannt vor aus dem Neuen Testament? Was passiert als allererstes in der Offenbarung? Was passiert, bevor die Gerichte beginnen vollzogen zu werden? Was passiert in Kapitel 1? Es wird der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, es wird der Richter vorgestellt. Also genau die gleiche Vorgangsweise Gottes, genau der gleiche Gedankengang wie im Buch der Offenbarung oder wie im Propheten Nahum, so geht auch die Offenbarung vor. Bevor das Gericht ausgeführt und vollzogen wird, wird zuerst der vorgestellt, der dieses Gericht vollzieht, vollstreckt. Es wird der Richter selber vorgestellt. Und dann ist der Aufbau interessant von diesen 8 Versen. Verse 2 bis 3 zeigen uns Gott als der gerechte Richter. Dann zweiter Teil von Vers 3 bis Vers 6, Gottes Majestät und seine Macht über die Schöpfung. Und der dritte Teil, Vers 7, Gottes Güte und Gottes Gnade. Gott ist eine Feste, ein Bergungsort vor dem Gericht für denjenigen, der seine Zuflucht zu ihm nimmt. Gott ist eine Zuflucht, eine Schutzwehr, eine Festung für denjenigen, der vor dem Gericht Zuflucht zu ihm nimmt. Wollen wir uns zuerst den ersten Teil anschauen? Wir lesen hier dreimal von Gottes Rache. Und das ist ungewöhnlich für uns. Und wenn ihr euch anschaut, wie heute Gott verkündigt wird, auch in evangelikalen Kreisen, dann ist es für uns so völlig ungewohnt. Von einem Gott der Rache, von einem Gott des Zorns, von einem Gott der Vergeltung. Und viele werden sich sofort raustreten, ja, das ist halt das Alte Testament. Ja, aber seit Jesus gekommen ist ja alles ganz anders. Und es stimmt so nicht. Ohne diese Wörter jetzt im Einzelnen zu erklären, was heißt es? Es heißt, Gott handelt aktiv gegen die Sünde und gegen das Böse. Gott streitet gegen seine Feinde und seine Widersacher. Gott nimmt die Sünde ernst. Und wir haben heute ein großes Problem, und achtet einmal auf die Sprache, auch unter sogenannten Evangelikalen. Man spricht heute kaum noch von Sünde, sondern man spricht von Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht. Oder jeder macht Fehler. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Fehler und Sünde? Wenn mein Kind, eine von meinen Töchtern, ihre Mathehausaufgaben macht und sie macht einen Fehler, dann kann ich das ausradieren und korrigieren. Und dann geht's weiter. Aber Sünde hat immer mit Schuld zu tun. Das kann ich nicht einfach mit einem Radiergummi ausradieren und dann ist alles gut, sondern Sünde hat Schuld zur Folge und es braucht immer die Vergebung Gottes. Und deswegen ist es etwas absolut Gefährliches und ich möchte euch da wirklich drauf sensibilisieren. Achtet darauf, wie gesprochen wird. Es geht bei Gott nicht um Fehler. Es geht nicht darum, dass jemand Fehler macht, sondern es geht, dass Gott aktiv streitet, dass Gott aktiv Sünde richtet. Das nächste Problem, was wir mit diesen Ausdrücken Rache, Vergeltung, Zorn haben, ist, dass wir sie vor allem kennen, den Missbrauch durch uns Menschen, wo sie von der Sünde geprägt, von der Sünde beherrscht, von der Sünde verdreht und beschmutzt sind. Ausdruck von Selbstsucht, Zorn, Unbeherrschtheit. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir sehen, Gottes Zorn ist immer heilig und er ist immer gerechtfertigt. Gottes Zorn ist auch nicht ein impulsiver Ausbruch, sondern eine bewusste und willentliche Reaktion auf die Sünde und das Böse. Gottes Zorn, seine Rache und seine Vergeltung ist Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen, um seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Liebe und sein vollkommenes Heil durchzusetzen. Und wir haben hier auch den Schlüsselvers, nächste Folie, nämlich, und das ist jetzt die interessante Parallele zu Jona. Sowohl im Propheten Jona als auch im Propheten Nahum spielt dieser Vers: Herr Gott, barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn, eine Schlüsselrolle und ist der Schlüssel zum Verständnis von beiden Propheten. Nur was das Interessante ist, Jona zitiert diesen Vers folgendermaßen: Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und damit hatte Jona zu kämpfen und hatte er ein Problem. Nahum in Vers 3 von Kapitel 1 zitiert folgendermaßen: Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Und wenn ihr es euch anschaut, das Original in 2. Mose 4 und in 2. Mose 34 in den Versen 6 und 7, dann enthält das Original beide Seiten. Aber das Interessante ist, Jona zitiert die Seite der Güte Gottes, während Nahum die Seite zitiert, dass Gott keineswegs für schuldlos hält den Schuldigen. Und so ergänzen sich die beiden Propheten auf eine perfekte Weise, weil sie die beiden Seiten Gottes auf vollkommene Weise aufzeigen. Jona betont die Güte Gottes, dass dort, wo zu Gott jemand umkehrt, dass dort Gott seinen Zorn zurückhält, dass Gott Gnade gibt, dass Gott Vergebung schenkt. Nahum zeigt das Gegengewicht, dort, wo der Mensch Menschen, Systeme, Reiche in ihrer Sündhaftigkeit im Bösen verharren, da werden sie nicht für schuldlos gehalten werden, sondern das Gericht wird kommen. Übrigens, Einfach bloß ganz kurz als Anregungen zu eurem Schriftstudium. Die Botschaft des Propheten Jonas besteht in seinem Leben. Wir haben im Propheten Jonas nur eine einzige Predigt, die aus 5 Worten besteht. Und die Botschaft muss deswegen in den Handlungen, in den Worten und in den Wegen des Propheten Jonas, die uns gezeigt werden, bestehen. Die Botschaft des Buches liegt in der Geschichte, die Gott uns über den Propheten und mit dem Propheten Jonas erzählt. Dagegen das Buch Nahum, da haben wir überhaupt keine Geschichte, sondern es ist eine einzige Predigt über Ninive. Jona kündigt das Gericht über Ninive an. Die Folge ist aber Umkehr, Gnade, Buße. Dagegen Nahum, er kündigt das Gericht über Ninive an als Trost für das Volk Israel. Und was auch noch ganz interessant ist, beide Bücher, das sieht man jetzt hier leider nicht, beide Bücher, sowohl das Buch des Propheten Jona als auch das Buch des Propheten Nahum, enden mit einer Frage. Im Propheten Jona fragt Gott den Propheten, sollte ich nicht gnädig sein? Und im Propheten Nahum haben wir gelesen in Vers 19, denn über wen ist nicht deine Bosheit beständig hinweggegangen? Und auch das Ende spiegelt den Charakter von beiden Büchern wider. Jona Gnade, Nahum das Gericht über das Verharren in der Bosheit. Aber was heißt dieses, dass Gott langsam zum Zorn ist? Und es wird auch beschrieben mit der Eigenschaft Gottes Langmut. Und Gottes Langmut bedeutet, dass Gott seinen Zorn, sein Gericht zurückhält. Schlagt einmal mit mir auf im Römerbrief Kapitel 9, Vers 22. Römerbrief, Kapitel 9, Vers 22. Wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erweisen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat, die Gefäße des Zorns, die zubereitet sind zum Verderben. Und hier wird uns über Gottes Langmut Folgendes gesagt. Gottes Langmut bedeutet, dass Gott sein Gericht, sein Zorn zurückhält, dass er Aufschub gibt, obwohl er das Recht hat zu richten, obwohl es sein Wille ist und obwohl er die Macht dazu hat, es zu tun. Aber wir dürfen nie das verwechseln, dass wenn Gott sein Gericht aufschiebt, dass das dann bedeuten würde, es kommt gar nicht. So denken ja viele Zeitgenossen. So wird es uns ja im 2. Petrusbrief über die Spötter gesagt, die auftreten und sagen, wo ist denn der Herr? Ändert sich doch nichts. War in den letzten 2000 Jahren alles gleich, wird auch in den nächsten 2000 Jahren alles gleich sein. Nein, wenn Gott sein Gericht zurückhält, heißt es nicht, dass es nicht kommt, sondern es ist letztendlich seine Gnade. Und im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, dass der Herr seine Verheißung nicht hinauszögert, sondern dass er langmütig ist euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Wenn Gott sein Gericht zurückhält, dann aus dem Grund, weil er möchte, dass wir Menschen zu ihm umkehren. Und bei Jona hat er das Gericht zurückgehalten, Ninive ist umgekehrt. Aber nach einigen Jahrzehnten sind sie in noch schlimmere Dinge verfallen. Wir werden gleich noch darauf zu reden kommen. Und jetzt war das Maß voll. Und dann bleibt nichts mehr anderes als wie das Gericht Gottes. Auf der anderen Seite, wo wären du und ich, wenn Gott nicht langmütig wäre? Wenn Gott sein Gericht nicht zurückhalten würde, dann würde keiner von uns hier sitzen. Er hat es getan, damit du und ich die Gnade hatten, zu ihm umkehren zu dürfen. Und so können wir Gott für seine Langmut, und er nennt sich ja selber ein Gott der Langmut, können wir Gott für seine Langmut nur loben und preisen. Aber jetzt möchte ich euch noch auf den einen Aspekt aufmerksam machen. Warum steht Gottes Allmacht über die Schöpfung, seine Majestät, über die Schöpfung in der Mitte? Es beginnt ja mit Gottes Gericht, dann kommt seine Allmacht über die Schöpfung und dann kommen ja diese Zusagen, dass wer sich zu ihm wendet, wer seine Zuflucht zu ihm nimmt, dem wird Gott eine Festung, ein Schutzort, ein Bergungsort vor dem Gericht, vor dem Zorn Gottes sein. Warum ist das so wichtig? Nun, wenn Gott allmächtig ist, dann bedeutet das fürs Erste, fürs Gericht, das, was in Vers 6 steht, wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Und das ist eine rhetorische Frage. Niemand. Aber das Zweite ist, genauso was sein Heil betrifft, gilt genauso seine Allmacht. Wenn Gott alle Umstände in seiner Hand hat, wenn Gott auch die Elemente der Natur alle Mittel verwenden kann, um denen, die Zuflucht zu ihm nehmen, ein Schutzort, ein Bergungsort zu sein. Was ist das für ein großartiges Heil? Was ist das für ein großartiger Trost, für eine großartige Gewissheit, zu wissen, weil dieser Gott allmächtig ist, weil alles in seiner Hand ist, weil er über die Schöpfung erhaben ist, dann gibt es keinen Feind, keinen Widersacher, der Gott überwältigen könnte. Der diese Schutzburg, diesen Schutzort, wo die Menschen Zuflucht suchen vor dem Gericht Gottes, der diesen Schutzort sozusagen stürmen könnte, diesen Schutz zerstören könnte. Und das Wunderbare ist, oder das Schreckliche ist, Gottes Allmacht im Gericht gegen die Feinde, Gottes Allmacht in seiner Liebe zum Nutzen, zum Heil für diejenigen, die Zuflucht zu ihm nehmen. Und achtet einmal in Vers 7 auf diese wunderbare Formulierung, die wir haben. Ich möchte uns noch mal kurz lesen, Nahum Kapitel 1, Vers 7. Verfolgt es vielleicht in euren Bibeln mit, was für eine wunderbare Zusage das ist. Nahum 1, Vers 7. Der Herr ist gütig, er ist eine Festung am Tag der Drangsal und er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Was ist das für eine wunderbare Aussage? Er kennt die, die Zuflucht zu ihm nehmen. Und dieses Wort kennen, das heißt nicht einfach ein intellektuelles Wissen. Sondern ihr wisst ja, das Wort kennen in der Bibel bedeutet, wen Gott erkennt, wen Gott kennt, mit dem verbindet er sich in Liebe. Es geht um weit mehr als wie ein bloßes verstandesmäßiges Verstehen, sondern es geht darum, um eine liebende Gemeinschaft, um eine liebende Einheit. Und das Interessante ist, dass der Herr Jesus ja in Johannes 10 fast genau die gleichen Worte verwendet. Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Was für ein herrlicher Ausdruck, ich kenne die Meinen und ich bin gekannt von den Meinen. Und dann in Vers 27 sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht in verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und genau dieses Bild finden wir auch im Nahum. Der Herr Jesus spricht von seiner Hand. Und seine Hand steht für seine Macht, für seine Allmacht. Und seine Hand ist der Bergungsort, der Ort der Sicherheit für seine Schafe, für die, die er kennt. Genau das Gleiche, was Nahum sagt. Die, die ihre Zuflucht zu ihm nehmen in ihrer Drangsal, die kennt er. Und weil er die Macht über die Schöpfung hat, erhaben ist über alles, sind sie sicher in seiner Allmacht und durch seine Allmacht geborgen. Und so haben wir hier beides im Propheten. Auf der einen Seite Gottes Strenge, so wie es in Römer 11, 22 heißt, die Strenge Gottes, sein Gericht gegen seine Feinde, und auf der anderen Seite seine Güte, seine Gnade gegen alle, die Zuflucht zu ihm nehmen. Der nächste Abschnitt ist die Verse 9 bis 11. Und da haben wir jetzt einen Wechsel in der Anrede. Die ersten Verse sind ganz allgemeine Grundsätze, die für alle Menschen gelten. Jetzt in Vers 9 wechselt die Anrede. Und zwar kommt er jetzt direkt auf Ninive und das Volk Israels zu sprechen. Und in diesen Versen 11 bis 9 wird jetzt betont, Vers 6 hatten wir die Frage, wer kann vor dem Zorn Gottes bestehen? Die Antwort ist niemand. Und das wird jetzt in den Versen 9 bis 11 uns deutlich gemacht an Ninive. Hier wird betont die völlige Zerstörung. Achtet einmal drauf, Vers 9, er wird völlig zerstören. Sie werden völlig verzehrt werden. Vers 12, mögen sie noch so zahlreich sein, sie sollen doch weggemäht werden. Er wird dahin sein. Das heißt, egal wie groß, und die Assyrer waren damals die größte Macht, die die Menschen damals kannten, die größte wirtschaftliche und politische Macht. Und Gott möchte hier zum Ausdruck bringen, aber auch sie werden vor Gott nicht bestehen können. Egal wie zahlreich sie sind, egal was sie unternehmen, um sich gegen Gott aufzulehnen, um sich gegen sein Gericht zu schützen, um sein Gericht abzuwenden. Es ist die völlige Zerstörung über sie beschlossen. Und weil der Richter der allmächtige Gott ist, deswegen werden sie von seinem Zorn völlig verzehrt werden. Dann der nächste Abschnitt ist die Verse 12b bis Kapitel 2, Vers 4. Und das ist jetzt ein Trostwort an das Volk Israel. Und da sagt Gott als erstes, ich werde das Joch der Assyrer über euch zerbrechen. Und dazu muss man wissen, welche Funktion die Assyrer hatten. Könnt ihr nachlesen in Jesaja Kapitel 10, die Verse 5 bis 6, dass die Assyrer eine Rute des Zornes Gottes sind gegen ein Volk, das von Gott abgefallen war. Aber jetzt zeigt Gott auf, dass Gott diese Zuchtrute für immer wegnehmen wird, weil sein großes Ziel ist, das Volk Israel wiederherzustellen. Und dieses große Ziel haben wir in Kapitel 2, Vers 3. Denn der Herr stellt die Herrlichkeit Jakobs wie die Herrlichkeit Israels wieder her. Und in Vers 2 wird uns berichtet, siehe, wir kommen von Weihnachten her, siehe, euch ist heute ein Retter geboren. Gott benutzt den Ausdruck siehe sehr oft im Zusammenhang damit, dass er das Heil wirkt, das Heil bringt. Siehe, auf den Bergen Gottes die Füße eines Boten, der gute Botschaft bringt. Und worin besteht die Botschaft, die gute Botschaft? Die gute Botschaft besteht für das Volk Gottes darin, dass dein Feind, dein Widersacher gerichtet werden wird. Weil Ninive gefallen ist und weil das Gottes Werk ist und weil es Gottes Absicht ist, dadurch sein Volk wiederum zur Herrlichkeit zu führen. Das ist der Anlass zu großer Freude und zu Lob und zu Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich weiß, dass dieser Gedanke uns etwas fremd ist, aber wir haben ihn auch im Neuen Testament. Offenbarung 19, die Verse 1 und 2, da haben wir einen gewaltigen Lobpreis, da haben wir das erste Halleluja im Buch der Offenbarung, Warum? Weil Gott die Hure Babylon, die die Knechte Gottes verfolgt hat, die das Blut der Knechte Gottes vergossen hat, weil Gott die Hure Babylon gerichtet hat. Und schlagt mit mir eine Stelle im Neuen Testament auf, auch der Apostel Paulus redet so, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, ab Vers 5. Die Thessalonicher, das lesen wir in Vers 4, sie mussten durch schwere Verfolgungen und Drangsale hindurch. Und jetzt achtet einmal, was Paulus dazu schreibt, in Abvers 5, ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet, des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Denn wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Paulus gibt hier den Thessalonichern, die hart verfolgt werden, die durch schwere Drangsal hindurch müssen, gibt einen zweifachen Trost mit. Er sagt ihnen, euer Leiden ist das Zeichen, dass ihr würdig des Reiches Gottes seid. Und das Zweite ist, Gott wird eure Peiniger richten. Eure Peiniger werden nicht das letzte Wort haben, sondern Gott wird ihnen einmal Drangsal und Vergeltung geben und euch Ruhe in der ewigen Herrlichkeit. Das Problem ist bloß, dass wir mit diesen Bibelstellen wenig anfangen können, weil wir hier ja noch in einem christlichen Abendland leben, wo das Christentum noch ein Stück weit akzeptiert ist. Aber ihr überlegt einmal, ihr werdet in Afghanistan oder ihr werdet in Somalia in irgendeinem Container bei senkender Hitze eingesperrt oder ihr werdet in Nordkorea in einem Arbeitslager und ihr würdet wissen, euer Leiden ist das gerechte Kennzeichen, dass wir würdig erachtet werden, einmal in die ewige Herrlichkeit in das Reich Gottes einzugehen. Und dass die Peiniger, all die, die euch plagen, die eure Familien töten, die euch selber quälen, dass sie einmal selber vom Herrn gerichtet werden. Was würde das Mut und Kraft geben, in diesen Drangsalen zu seiner Ehre und zu seiner Kraft durchzuhalten. Und genau das ist auch die Botschaft, die Nahum hat für das Volk. Alle, die wider euch sind, ich werde sie richten und ich werde euch zur Herrlichkeit führen. Ich werde eure Herrlichkeit wiederherstellen. Dann ganz kurz, die Kapitel 2, Verse 5 bis 14. Das ist, als ob würde uns der Prophet an die Hand nehmen, uns nach Ninive führen zu dem Zeitpunkt, wo die Babylonier Ninive angegriffen und erobert haben. Das ist eine lebendige Schilderung, wenn er das liest, da denkst du bist mittendrin. Man hört die Pferdewagen rasseln, man hört die Schreie, man hört das Durchbrechen des Feindes, die Verzweiflung der Leute von Ninive, wo sie merken, unsere Stadt fällt. Wir können sie nicht halten, wir können sie nicht verteidigen. Und es wird in diesem Abschnitt gezeigt, Ninive tut alles. Es tut alles, um dem Gericht Gottes zu widerstehen. Das Einzige, was sie nicht tun, ist Buße. Und es zeigt aber klar, der Mensch kann dem Gericht Gottes nicht entfliehen und er kann ihm nicht widerstehen. Warum? Nahum 2, Vers 8. Denn es ist beschlossen. Dann Kapitel 3, und da möchte ich noch ganz kurz die Anfangsverse, da wird uns nämlich die Ursache für das Gericht genannt. Kapitel 3 beginnt mit einem Gerichtswort Wehe. Wie oft lesen wir das in der Bibel, dass das Wehe ausgesprochen wird? Auch der Herr Jesus in Matthäus 23, Er spricht das Wehe über die Pharisäer und Schriftgelehrten aus. Und hier wird das Wehe über die Assyrer und über Ninive ausgesprochen. Und wenn er diese Verse liest, dann werden uns drei Gründe dafür genannt, warum die Assyrer unter den Zorn Gottes gekommen sind. Nämlich Blutvergießen und Gewalttat, Götzendienst und Okkultismus und Unmoral. Das sind die Ursachen für Gottes Gericht, für Gottes Zorn. Und das Interessante ist, es zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Ich nenne euch ein paar Stellen, ihr könnt sie ganz zu Hause nachlesen. Offenbarung 9, Vers 21, da wird uns der Zorn des Lammes beschrieben in den Tagen der Drangsal über die Bewohner der Erde. Und auch dort wurde das Gericht begründet. Und was ist die Ursache? Blutvergießen, Gewalttat, Götzendienst, Okkultismus und Unmoral. Dann in Offenbarung 18, Vers 23 wird uns beschrieben das Gericht über die Hure Babylon. Und auch da wird das Gericht begründet, warum Gott Babylon richtet. Und wiederum kommen diese drei Dinge vor: Blutvergießen, Gewalttat, Götzendienst und Okkultismus und Unmoral. Und dann in Offenbarung 21, Vers 8, da halten wir einen Einblick in die Ewigkeit, in das ewige Gericht. Warum verdammt Gott Menschen auf ewig? Und es werden wiederum folgende Dinge genannt: Blutvergießen, Gewalttat, Götzendienst, Okkultismus und Unmoral. Und wenn man jetzt anschaut, unsere Gesellschaft, dann können wir nur Angst und Wehe werden, weil es uns dann bewusst wird, wenn wir mit Gottes Augen auf die Dinge blicken, wie gerichtsreif wir sind. Es werden ja, glaube ich, jeden Monat von gewissen christlichen Organisationen die Abtreibungszahlen veröffentlicht, die von 1.1. bis jetzt. Blutvergießen und Gewalttat ist nichts anderes wie Mord. Mord an Unschuldigen. Götzendienst, Okkultismus und Unmoral. Und jetzt möchte ich aber zum Schluss noch eines tun. Wie finden wir im Buch Nehemia das Evangelium? Und es beginnt damit, das Buch Nahum beginnt damit, dass uns der Richter vorgestellt wird. Und wer ist der Richter? Wer ist der von Gott eingesetzte Richter? Es ist niemand anderes als wie unser Herr Jesus Christus. Und ich habe eine interessante Stelle gefunden, die war mir gar nicht so bewusst. Apostelgeschichte 10, 42, als Petrus im Haus des Cornelius, dieses römischen Hauptmann eines Heiden ist, der eine große Sympathie für die jüdische Religion hatte. Und dort sagt Petrus Folgendes: Und er, also der Herr Jesus, hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Und das fand ich interessant. Der Herr Jesus hat seinen Aposteln befohlen, dass sie verkündigen sollen, dass er der Richter über die Lebenden und die Toten ist. Johannes 5, Vers 22 und 23, der Vater hat das ganze Gericht dem Sohn übergeben. Und in Johannes 5, Vers 30 sagt der Herr Jesus: Ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Und genau wie im Buch der Offenbarung, da wird uns ja auch der Sohn des Menschen vorgestellt. Er ist der Richter der sieben Leuchter. Er ist der Richter des Gerichtes im Haus Gottes. Und er ist der Richter über die ganze Welt, über alle Völker, über alle Mächte. Und er ist auch derjenige, der am großen weißen Thron das Endgericht über die gesamte unerlöste Menschheit ausführt. Und das ist das Erste, wo wir im Buch Nahum den Herrn Jesus und das Evangelium sehen, in der Vorstellung des Richters, weil dieser Richter niemand anderes ist als wie der Herr Jesus. Nächste Folie. Aber der Prophet Nahum zeigt uns auch auf, es gibt einen Zufluchtsort, einen Bergungsort vor dem Zorn Gottes, vor Gottes Gericht. Und auch das ist der Herr Jesus. Wer an ihn glaubt, wer sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha im Glauben annimmt, der findet einen Zufluchtsort, eine Festung vor Gottes Gericht, vor Gottes Zorn. Und auch das sagt die Bibel sehr klar, Römer 5, Vers 9, jetzt sind wir durch sein Blut gerechtfertigt. Wie viel mehr, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Vor dem kommenden Zorn, der über diese Erde gehen wird. Vor dem kommenden Zorn, der die Menschen, der die Sünder in alle Ewigkeit verdammt. Und das ist auch die klare Botschaft von Nahum. Es gibt diesen Zufluchtsort. Und wie können wir von ganzem Herzen dankbar sein, dass Gott diese Festung, dass Gott diesen Zufluchtsort vor seinem Gericht, wenn er allein denkt, Gottes Zorn gegen seine Feinde und seine Widersacher. Nahum 1, Vers 2. Wir werden an mehreren Stellen, Römerbrief, Kapitel 5, Kolosser 1, werden wir als Feinde Gottes beschrieben. Und aber genau für solche hat Gott durch seinen Sohn einen Zufluchtsort, eine Festung, die nichts und niemand überwinden kann, wo jeder, der dort hineinflieht, sicher geborgen ist vor dem Gericht Gottes. Was für eine gewaltige Gnade. Lasst uns das nie vergessen. Und es ist die deutliche Botschaft des Propheten Nahum. Es gibt diese Festung, es gibt diesen Zufluchtsort vor dem Zorn Gottes. Nächste Folie. Die Assyrer, sie waren damals der größte Feind des Volkes Gottes. Und Gott richtet diesen Feind. Gott befreit sein Volk von diesem Feind. Und das Neue Testament zeigt uns, dass es einen vollständigen Sieg durch Gericht über den Feind des Volkes Gottes gibt. Nämlich über den Teufel, über den Satan. Und wer hat diesen Sieg errungen? Am Kreuz von Golgatha, unser Herr Jesus Christus. Kolosser 2, Vers 15, da ist davon die Rede, dass die Fürstentümer und Gewalten, dass er sie ausgezogen hat, dass er sie öffentlich bloßgestellt hat als Zeichen des Triumphes, als Zeichen des Sieges. Und in Nahum 3, Vers 5 steht, Ninive wird von Gott öffentlich entblößt und bloßgestellt werden als Zeichen des Triumphes Gottes über ihre Götter, über ihre Götzen und ihre ganze Unmoral. Genau das Gleiche hat Gott mit den Mächten der Finsternis, mit dem Fürst der Finsternis, mit Satan, dem Fürst dieser Welt getan. Er hat ihn am Kreuz von Golgatha besiegt. Und wenn du das Buch der Offenbarung lest, Offenbarung 20, Satan wird endgültig in den Feuersee geworfen. Und dann lesen wir über die Herrlichkeit, über die zukünftige Herrlichkeit des Volkes Gottes im Bild einer Stadt. Siehe, ich mache alles neu. Aber es gehört dazu, dass alles neu ist, gehört dazu, dass alles, was Gott widersteht und dass der große Feind Gottes endgültig gerichtet und besiegt wird. Und auch dieses Prinzip sehen wir im Buch des Propheten Nahum. Und nochmal eines. Hebräer 2, Vers 14 und 15. wo wir davon lesen, dass der Herr Jesus Mensch geworden ist, um zu sterben, damit er den besiegt durch den Tod, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Und ein letzter Punkt. Wir lesen in Kapitel 2 von diesem Freudenboden, der die Botschaft des Friedens verkündigt. Und genau auch das finden wir im Neuen Testament und im Evangelium. Davon ist die Rede, dass der Gott des Friedens wird im Kurzen dem Satan unter eure Füße zertreten. Es wird wahren Frieden dann geben, wenn der Feind, der den Frieden Gottes zerstört, wenn dieser besiegt sein wird. Und vom Herrn Jesus heißt es, er kam und verkündigte Frieden euch, den Nahen und den Fernen. Epheser 2, Vers 17, und wenn man den Zusammenhang liest, dann war es durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha hat er uns mit Gott versöhnt, hat mit Gott Frieden gemacht, hat er auch die Menschen untereinander versöhnt in diesem einen Leib, wo er die Erlösten zusammenführt, wo er sie miteinander verbindet, wo er sie mit sich verbindet. Und dieser Friede wird jetzt weltweit verkündigt im Evangelium. Und da sehen wir dieses Prinzip in diesem Boden, der Friede verkündigt, weil der Feind gerichtet ist, weil der Feind besiegt ist und das Heil jetzt da ist, von Gott gewirkt ist und er jetzt ruft, dazu aufruft, in diesen Frieden durch den Glauben einzutreten. Und so möchte ich schließen an dieser Stelle. Ich hoffe, dass das Buch Nehemia jetzt nicht ganz düster geendet hat, sondern dass zum Schluss einfach auch nochmal dieser Trost herauskommen dürfte. Und wie wir in diesem Buch, das am Anfang vielleicht so schwer und fern unserer Lebenswirklichkeit zu stehen scheint, aber wie wir sehen dürfen, wie auch in diesem Buch die klaren Linien, der klare rote Faden zum Evangelium, zum Heil, zum unserem Herrn Jesus da ist. Und was für eine Trostbotschaft, wenn man in diese Welt hineinschaut, egal wie man politisch denken oder stehen mag. Keine Macht dieser Welt, ob China, ob USA, ob Russland, sie werden vor dem Gericht unseres Gottes nicht bestehen können. Und das, was sie seinem Volk antun, und das, was sie den Gläubigen und den Heiligen antun, Gott lässt es nicht unbeachtet, sondern er wird sein gerechtes Gericht bringen, um die Seinen zur ewigen Herrlichkeit zu führen. Mögen euch diese Gedanken einfach auch Mut geben dürfen, euch neu erfreuen, an der Bibel auch mal an so ein Buch ranzugehen, sich ranzuwagen und den Blick ganz neu immer wieder haben dürfen auf den Richter, der aber unser Retter geworden ist, weil er der Zufluchtsort für uns vor dem Gericht Zorn Gottes ist. Amen.